Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Volta sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Ja, willkommen, liebe Hörer. Wir sind jetzt bei der ersten richtigen Folge von Aero History. Neben mir sitzt mein Kollege Wolfgang Borgmann. Ich bin Matthew Volta. Wir sind beide Kollegen beim Aero International Magazin. Und heute haben wir das Thema die Komet.
Genau, die de Havilland Komet 106. Das erste in Serie gebaute Düsenverkehrsflugzeug. Und wir beide sind davon fasziniert. Du, Matt, ja auch.
Es ist einfach ein wunderschönes Flugzeug, wenn man es sich anschaut. Es ist einfach ein tolles Design. Die Linien, die integrierten Triebwerke in den, im Flügel. Es ist einfach erstmal wunderschön und es ist außerdem für die Zeit total innovativ. Ne?
Das war, genau, das war der erste Jet, der in Serie gebaut wurde, ja. Also erste Passagierjet.
Und, mit Düsenantrieb.
Genau.
Ne? Mit
ja,
also Düsentriebwerk.
Jet. Ne? Genau. Ja. Also Jet ist ja
mit Düsen. Wolltest du nochmal sagen.
Genau. Und ja, es war einfach innovativ. Es war ein ganz fantastisches Flugzeug, dessen Entwicklung schon auf das Jahr 1943 zurückging. Damals überlegte man in Großbritannien, obwohl ja noch der Zweite Weltkrieg tobte, was man denn so nach dem Ende des Krieges dann für Flugzeuge brauchen würde, Zivilflugzeuge.
Ja.
Und genau, da gab es so ein Barbazon Committee, nannte sich das.
Und das war nicht nur die Havilland, sondern in diesem Committee waren dann Vertreter von verschiedenen Firmen.
Genau, drin, das waren ja? Also berühmte Flugzeugmuster, die daraus hervorgingen. Das war die Vickers Viscount zum Beispiel.
Ja, die kennt man, ja. Ne,
das war der erste Turboprop nach dem Zweiten Weltkrieg, überhaupt der erste Turboprop im zivilen Bereich. Das war eines der Flugzeuge.
Ja. Und, ja. Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz über die Firma, die Havilland, sprechen, weil die
genau.
Ja auch kaum noch bekannt ist.
Ja, also gegründet wurde sie von Geoffrey de Havilland.
Ja, war ja damals einer der führenden Flugzeughersteller.
Ne? Genau, das war so richtig eine Marke in Großbritannien. Geoffrey de Havilland war einer der ersten Piloten und dann hat er angefangen, Flugzeuge zu bauen. Berühmt war die Mosquito, ein zweimotoriger Jäger im Zweiten Weltkrieg
ja.
Mit Propellerantrieb. Und ja, und dann überlegte man eben, ja, wenn wir jetzt schon die Jetmotoren haben.
Das liegt ja nahe, ne?
Die, genau, was machen wir damit?
War da und
genau.
Wie bringen wir das jetzt zum Einsatz
genau.
im zivilen Luftverkehr?
Im Krieg war natürlich erstmal die militärische Nutzung im Vordergrund. Aber dann überlegte man eben schon 43, was machen wir denn? Und die große Frage war natürlich auch, wie wird sich der Verkehr entwickeln? Wie viele Passagiere werden fliegen? Und erstmal war man da so skeptisch und sagte, naja, so viel werden es nicht sein. Und wir
das brauchen war ja auch die Zeit, wo die Menschen noch mit Schiffen,
genau,
also
genau.
Ne, Transatlantik
das, genau.
und sonst wo, war der Schiffsverkehr
genau,
ganz normal.
Die,
ne?
die
es
großen,
gab noch gar keine großen mit Passagierzahlen, die man von heute kennt. Das
nein,
war noch völlig nein. undenkbar.
Ja. Also bis 1961 fuhren immer noch mehr Passagiere über den Nordatlantik mit einem Ozeanliner als jene, die mit einem Flugzeug geflogen sind. Egal ob Jet oder Propeller. Aber danach hatte eben der Luftverkehr auch durch die Jets natürlich.
Dann ging es dann schnell.
Ja. Da ging es ganz schnell nach oben.
Logisch.
Ja, und den Weg hat natürlich
statt einer Woche nur noch ein paar Stunden.
Ja, das war überzeugend. Ne? Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Natürlich ein sehr teures Vergnügen am Anfang für die Fluggäste. Das, also ein Flug mit der Lufthansa von Frankfurt nach New York, der kostete Ende der 50er Jahre, also noch zu Propellerzeiten, dann aber auch anfangs noch bei den Jets so viel wie ein fabrikneuer VW Käfer.
Und
Das irre. Konnten sich natürlich die wenigsten leisten.
Ja, aber ja, es gab aber trotzdem haben sich Leute gefunden, die sich das leisten konnten.
Genau, das Jet Set fing dann an. Mhm. Und das alles hat eben die Comet auch mit begründet.
Ja.
Und
die also wirklich revolutionär, wenn man sich überlegt, der Erstflug war 1949.
Genau.
Ja.
Also vor 75 Jahren. Ja. Und dann 1952 ging es dann los mit dem Linienbetrieb.
Ja.
Bei BOAC, British Overseas Airways Corporation, genau. Ja. Die fusioniert dann später mit British European Airways zu der heutigen British Airways, ja. Also ist deren Wurzeln.
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja, und am Anfang sah das auch alles ganz gut aus. Ne? Die erste Route führte von London mit vielen, vielen Stops nach Südafrika, nach Johannesburg.
Von BOAC dann.
Von BOAC mit der Comet 1. Und
ich stelle mir nur gerade vor, wie das für Passagiere gewesen sein muss, die bis dahin ja nur kurze, laute Propellerflüge kannten.
Genau.
Was für ein Unterschied das war, dann in so einem leisen Jet zu sitzen und in einem erstmal klimatisiert und dann in der Druckkabine.
Genau.
Das war ja das erste.
Über den Wolken.
Ja.
Also die Propellerflugzeuge flogen ja mitten durchs Wetter, weil die gar nicht so hoch fliegen konnten und es schüttelte und rüttelte. Mhm. Und die Jets flogen natürlich über den Wolken.
Ja, das muss ein Unterschied gewesen sein. Da muss man sich wirklich irgendwie gefühlt haben, als wäre man in der Zukunft so gelandet. Ne?
Also es war ein beliebter Zeitvertreib von Comet-Passagieren am Anfang, Kartenhäuser zu bauen auf den Tischen, die dann nicht zusammenfielen, im Gegensatz zu den Propellerflugzeugen, die ja eben nicht nur durchs Wetter flogen, sondern rüttelten und schüttelten und die Kolbenmotoren vibrierten. Und das war eben alles bei der Comet nicht mehr.
Ja. Ja, das war so gesehen wirklich ein revolutionäres Flugzeug.
Ja.
Und soweit ich weiß, hatte die Havilland auch sehr viele Vorbestellungen, oder?
Genau.
Von verschiedensten Airlines.
Genau. Also,
die standen alle Schlange und wollten eins von diesen Flugzeugen haben. Ne?
Ja, also es war rund um die Welt, war das Cometfieber ausgebrochen.
Mhm.
Also von Japan Airlines über Pan Am, über die Franzosen, Air France und UAT, die hatten beide dann auch tatsächlich Flugzeuge bekommen. Und es war also alle Airlines, alle führenden Airlines dieser Welt wollten eine Comet haben, weil sie natürlich auch fürchteten, dass der Wettbewerb jetzt damit fliegt und wenn sie keine haben, dann im
Hintertreffen sind. Ja, und der Unterschied zu den herkömmlichen Fliegern war eben so gewaltig, dass dass klar war, dass das die Zukunft ist. So, ne?
Genau, die Zukunft zeichnete sich ab. Man wusste also, der Jet, das ist das, mit dem man in den nächsten Jahrzehnten fliegen wird.
Mhm.
Und das ging ja auch noch eine Weile gut. Es gab zwar ein paar Unfälle, aber man führte das auf die Unerfahrenheit der Piloten zurück mit den neuen Jets und oder Wetterereignissen. Also die Unfälle oder Abstürze, die es 1952, 53 gab,
kurzer Einwurf nochmal, die Linienflüge begannen im Jahr 1952.
Genau, ne? 2. Mai 1949
war der Erstflug.
Ja.
Und dann, bis sie dann in Serie gebaut wurde und auf Linieneinsatz war es dann
2. Mai 52.
Und du weißt es aber genau. Ja,
das war der Erstflug von BOAC von London, was heute London Heathrow ist.
Mhm.
Damals dieses London Airport.
Gab's nur einen, ne?
Genau. Ja. Ja, nee, es gab ein paar. Es gab ein paar, aber das Heathrow, heutige Heathrow, auch ganz neu. Also das, da gab es zu der Zeit auch nur Zelte, denen abgefertigt wurde, weil die Start- und Landebahnen früher fertig waren als die Abfertigungsgebäude.
Ach so.
Und dann mussten die Passagiere in Zelten abgefertigt werden.
Terminalgebäude ist nicht rechtzeitig fertig geworden.
Gab es nicht, genau.
Stemmt man Zelte auf.
Ja, das war tatsächlich so. Und und da ging es eben im Mai 52 los mit der Route nach Johannesburg.
Ja.
Die Comet hatte man sagt zwar, es ist ein Langstreckenjet gewesen, aber die hatte im Prinzip ja auch keine große Reichweite. Also man würde sagen,
aus heutiger Sicht auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Aus heutiger Sicht würde man sagen, es war ein Mittelstreckenjet.
Mhm.
Und deswegen war der erste Tankstopp schon in Rom.
Ja.
Von Rom ging es dann nach Nordafrika, Kairo oder wahlweise Beirut.
Wobei damals die Flugzeuge ja sowieso auch keine so große Reichweite hatten. Das war ja auch normal, ne?
Genau.
Dass also man dann so viele Zwischenstopps machen
genau,
muss.
Das kannten die Passagiere. Und, das war weiter kein Hinderungsgrund, jetzt mit einem Jet zu fliegen. Mhm. Natürlich war der auf den Strecken dann zwischen den einzelnen Etappen wesentlich schneller als die Propellerflugzeuge.
Ja,
das und, ist klar. Und wenn man sich überlegt, also damals vor vielen Jahren, 7 Jahrzehnten, hat man auch schon die ganze Grundlage gelegt, wie man heute fliegt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Komet flog in 10 Kilometer Höhe, wie man das heute macht.
Ja.
Mit der Geschwindigkeit, mit der heutige Jets
fliegen. Stimmt, da hat sich auch gar nicht mehr viel getan.
Ja. Mit dem Treibstoff, den man damals erstmals dann eben bei Jets verwendete.
Ach so, ja.
Also Kerosin. Das war eben auch ganz neu.
Mhm.
Die Art und Weise, wie die Kabine belüftet wird, das heißt also, dass Zapfluft abgenommen wird an den Triebwerken,
ja,
um den Druck aufzubauen in der Kabine.
Das ist noch heute so, ja.
Das ist genauso heute wie damals 1952 bei der Komet.
Mhm.
Die Druckhöhe in der Kabine ist auch identisch.
Überhaupt, also, dass es eine Druckkabine gab, ne?
Ja, die gab es schon vorher bei Propellerflugzeugen.
Ach so.
Ja, das war keine Erfindung der Komet, aber dass man eben in 10 Kilometer Höhe in einer bestimmten Druckhöhe fliegt, in der man heute auch noch unterwegs ist, das war eben auch so eine Innovation.
Also wirklich viele Innovationen, die da zusammengekommen sind.
Da kann man noch viel mehr erzählen, genau. Also es waren also ganz breit gefächert.
Ja.
Und und das ist
die eben. Die Havilland hatte ja auch schon mehrere Werke geplant.
Genau,
wenn ich es mich
gab
richtig erinnere, um die ganzen vielen Bestellungen erfüllen zu können.
Genau, also man hatte eine Endmontagelinie und die wollte man dann eben erweitern, indem man weitere Endmontagelinien für die Komet aufbaut.
Ja.
Aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen, denn 1954 war das tragische Jahr der Komet.
Ja, ich glaube im Jahr 1953 begann eben diese mysteriöse Unfallserie.
Genau.
Wo man sich anfangs, wie du schon sagtest, ne, dass sich mit Wetter oder Unerfahrenheit versucht hat zu erklären.
Es gab schon einige tödliche Unfälle.
Mhm.
Aber es gab eben auch noch nicht wie heute die berühmten Blackboxes. Man hatte also keine Aufzeichnungsgeräte, kein Voice Recorder. Also man wusste nicht, was wurde im Cockpit geredet. Man hatte keine Blackbox, an dem man die die Daten der Systeme registrieren konnte.
Nee, man hatte nur das Wrack am Boden und musste dann versuchen zu rekonstruieren, was da passiert sein könnte.
Genau,
ne? Das war natürlich schwierig und hat auch eben seine Zeit gedauert.
Genau, das war also ganz anders als heute.
Ja. Ja, aber die Unfälle, die Serie hat eben nicht abgerissen, ne?
Nein, also es gab dann die erste große Katastrophe dann im Jahr 1954.
Mhm.
Den ersten Absturz nach dem Start in Rom.
In Rom, ne? Ja,
genau.
Ich war eben noch.
Und da kurz nach dem Start.
Mhm.
Und man dachte, man hätte die Maschine danach verbessert. Es wurden also verschiedenste Änderungen vorgenommen an der Technik des Flugzeugs. Und man dachte, man hätte das alles unter Kontrolle.
Der Flug von Rom, der Absturzflug, der war schon.
Genau.
Nach den Verbesserungen, die man eingeführt hatte.
Davor. Also
aha,
dann
davor noch.
Davor. Also man hatte aufgrund des Fluges von Rom aus dann diverse Änderungen vorgenommen und dachte, dass man damit also eventuelle Probleme, die hätten auftreten können, in den Griff bekommen hat. Also man wusste es ja nicht, was ist passiert.
Ja, das war dann so ins Blaue.
Genau.
Vermutet, ne? Vielleicht hatte man noch Anhaltspunkte, aber am Ende war es nicht, wie sich das dann später rausgestellt hatte,
hat
es nicht geholfen. Ne?
Ja. Und und kaum war die Maschine oder der Flugzeugtyp wieder im Einsatz, war schon die zweite Katastrophe.
Mhm.
Das
war alles noch im Jahr 1954.
Genau, das war innerhalb von Wochen aufeinander.
Mhm. Erst Rom und danach.
Und dann wieder Rom. Also es war der zweite Absturz, erfolgte auch nach dem Start in Rom.
Ja.
Und dann konnte man aber eines der Wracks bergen.
Mhm.
Sind ins Meer gestürzt und eines war nicht zu bergen, das liegt zu tief, da liegt es immer noch in zu großer Meerestiefe und da kommt man nicht runter und kann das einfach wieder an die Oberfläche holen. Ja. Aber eines der beiden Wracks konnte man bergen und wieder zusammenbauen auf einem Gestell. Das hat man in Farnborough gemacht, in Großbritannien. Ja,
da habe ich Bilder gesehen. Genau. Da wurde wirklich Stück für Stück das wieder zusammengesetzt.
Genau. Ne? Ja. Und dann konnte man feststellen, dass sich Risse gebildet hatten. Nicht an den Fenstern, wie das meistens kolportiert wird, sondern an
einer... Das ist so eine Geschichte, die irgendwie sich verständigt hat, ne? Ja. Dass sich an den Fensterrahmen oder,
genau,
oder
genau.
Risse gebildet oder an den, Nieten oder so, ne?
Ja, da war es tatsächlich, aber an einer Antennenaussparung auf dem Dach.
Aha.
Und da hat man dann festgestellt, dass eigentlich das Produktionsverfahren, das man anwenden wollte, nicht angewendet wurde, sondern man hat Löcher gebohrt, um dort Nieten zu setzen. Mhm. Und an diesen Bohrungen haben sich dann feine Haarrisse gebildet.
Genau, und die weiterentwickelt, haben sich dann vergrößert.
Die dann katastrophal wurden. Mhm.
Und es gab, das war aufgrund von einer Technik.
Ja, also man...
Eigentlich wollte man eine andere Technik anwenden, oder?
Ja, es sollte viel geklebt werden bei der Komet. Das hat man dann aber aus verfahrenstechnischen Gründen, produktionstechnischen Gründen verworfen.
Ja, gar nicht nur Kosten, sondern einfach nur...
Genau, man hat es einfach geändert und hat dann eben dieses Nietverfahren verwendet und das hat dann eben dazu geführt, dass sich diese Risse binden konnten. Ja. Aber man hat natürlich auch Lehren daraus gezogen. Und das ist ganz wichtig eigentlich. Mhm. Denn der Havilland hat gesagt, wir stellen sämtliche Unfalluntersuchungsergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Ja.
Und,
war das alles noch im Jahr 1954? Nein. Das hat sich doch bestimmt hingezogen, bis dann die Erkenntnisse da rausgefunden haben.
Ja.
Weil 1954 hat ja die Komet schon die Lizenz verloren. Ne?
Genau, das war unmittelbar nach dem zweiten Absturz in Rom.
Oder mussten die alle am Boden bleiben.
Genau, hat die Komet ihre Musterzulassung verloren. Heute
auch kennt,
ja, genau.
Ah ja, okay.
Und und man hat dann eben daraus gelernt. Und seit der Komet 1 werden sämtliche Düsenverkehrsflugzeuge in einem Fail-Safe-Prinzip gebaut. Das heißt also, Risse bilden sich immer. Das liegt in der Natur der Sache.
Ja.
Es kann in der Aluminiumlegierung, die verwendet wird,
durch den Druck
und das arbeitet. Ne? Ja. Und die Flugzeugzellen werden in der Luft quasi aufgepumpt durch den Druck in der Kabine und ziehen sich dann wieder zusammen am Boden.
Ja, klar,
und es bewegt sich, also bilden sich Risse.
Das erklärt natürlich auch, warum diese Unfallserie erst nach ein, zwei Jahren begonnen hat, ne? Der Komet und nicht unmittelbar, weil das Material erst ein bisschen ermüden musste, bis es dann zu diesen
Es gab Unfällen also bestimmte Flugstundenzahl, den beide Flugzeuge, die in Rom gestartet waren, erreicht hatten.
Mhm.
Und später hat man festgestellt, also man hat sich massiv verschätzt in der Möglichkeit, wie lange man fliegen kann, bis sich Risse bilden werden. Also man kannte das Phänomen Materialermüdung.
Ja.
Das war bekannt schon seit der britischen Eisenbahn im 19. Jahrhundert, wo Räder von Waggons gebrochen sind, Folge von Materialermüdung. Das heißt also, man kannte das Phänomen und man hat doch eigentlich alles getan, um es zu verhindern. Man hat auch Druckkabinen gebaut, man hat Teile der Flugzeugstruktur aufgepumpt und Flüge simuliert. Man hat sogar einen Wassertank.
Für die Zeit, man muss ja auch bedenken, es gab ja keine Möglichkeiten, das irgendwie zu simulieren. Man musste dann wirklich echte Modelle bauen, unter echten Bedingungen den aussetzen. Und das ist ja ein Riesenaufwand. Ne?
Ja, man hat echte Flugzeugstrukturen genommen und getestet und nicht nur entsprechend der behördlichen Vorschriften, sondern Vielfaches dessen. Also man hat viel mehr gemacht und war sich sicher, dass man alles getan hat, um ein sicheres Verkehrsflugzeug auf den Markt zu bringen.
Wahrscheinlich hat man auch wirklich damals, was damals technisch möglich war, hat man ja auch getan. Ne?
Genau, das war also nicht irgendwie Schlamperei, sondern es war einfach, man wusste es nicht besser.
Ja.
Also sämtliche Experten waren sich sicher, dass die Komet 1 ein sicheres Verkehrsflugzeug ist. Und keiner hat damit gerechnet, dass diese Unfälle passieren, in denen also die Flugzeuge quasi im Flug geplatzt sind.
Das muss ja dann wirklich am Anfang unerklärlich gewesen sein.
Ne? Ja, genau. Ja. Man dachte erst, ja, vielleicht sind Triebwerkschaufeln gebrochen, die dann irgendwo durchgeschlagen sind in den Tank, der dann explodiert ist. Das war eine Theorie. Ne? Das andere Theorie war...
Ja, aber es ist halt auffällig, wenn es so eine Serie ist. Ne? Wenn es jetzt nicht einzelne Unfälle sind, sondern wenn es so eine Serie gibt, dann ist klar, dass... Also irgendwann war es logisch, dass es an der Konstruktion oder an der Beschaffenheit.
Ja, speziell diese Ähnlichkeit dieser beiden Abstürze nach dem Start in Rom, das hat dann doch dann stutzig gemacht und man hat daraufhin dann eben gesagt, nein, also jetzt ist erstmal Schluss mit der Betriebsgenehmigung der Komet 1 und wir müssen das jetzt ganz dezidiert untersuchen. Und man hat dann ein weiteres Flugzeug im Wassertank untersucht. Da hat es dann Risse tatsächlich an den Fensterecken gegeben. Also
Wassertank ist dann wo Druck erzeugt man hat, wird, ne?
Genau,
Wassertank auf die
Genau, man hat den Außendruck simuliert, indem das also in einem Wasserbecken der Rumpf und Teile der Treibflächen untergebracht waren. Und dadurch hat man dann festgestellt, dass
es Haarrissen
Risse oder auch große Risse gibt, kann man besichtigen im Museum der Royal Air Force in Cosford. Da gibt es nicht nur die letzte komplette Komet 1 zu sehen, sondern auch genau dieses Bauteil, was im Wassertank gerissen ist.
Die werde ich mir unbedingt
anschauen. Da kann man sich das anschauen,
definitiv.
Genau.
Ja. Du hast es wahrscheinlich schon gesehen.
Ich habe schon gesehen,
natürlich. Ja, ich bin demnächst nochmal in England und dann werde ich mir das auf jeden Fall
anschauen. Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, traurigerweise haben erstmal viele Menschen ihr Leben dadurch verloren. Und es sah auch für die Firma, die Havilland, nicht besonders gut aus.
Nein, das tat es wirklich nicht. Es war natürlich jetzt plötzlich, erstmal waren alle geschockt und man wusste nicht, was sollte man jetzt machen. Und dann hat Geoffrey de Havilland in Unternehmermanier gesagt, wir geben nicht auf. Erstmal,
er hat an sein Flugzeug geglaubt.
Sozusagen. Genau. Also erstmal hat er gesagt, der Name Komet bleibt. Es gab also Ideen, dass man dann den Namen ändert, um das Image wiederherzustellen, zu verbessern. Und er hat gesagt, nein, das Flugzeug heißt weiterhin Komet. Und wir arbeiten dran, die Komet 2, die dann schon in der Entwicklung war, sicherer zu machen. Und das wurde dann auch so getan. Es wurde dann auch eine Fail-Safe-Version quasi draus gebaut, die wesentlich schwerer war und die dann die Royal Air Force in Großbritannien dann als Transportflugzeug geflogen hat für viele Jahre und die absolut sicher war.
Wann ist die auf den Markt gekommen, die 2?
Die 2 war eigentlich schon fertig, 1954.
Ach so.
Die war schon fertig entwickelt. Es gab schon die ersten Maschinen, die getestet wurden. Die sollte dann die erste echte Langstreckenversion werden mit Rolls-Royce Avon-Triebwerken und war geplant, sie nach Südamerika einzusetzen und auch nach Nordamerika. Also
für die ganz weiten Strecken.
Genau. Und und dann natürlich war eine zivile Nutzung erstmal nicht dran zu denken. Also man müsste, um dann wieder in den Zivilmarkt einzutreten, komplett das Flugzeug neu berechnen, neu strukturieren.
Ja.
Und das Ergebnis war dann die Komet 4. Und die ist...
Eine 3 gab es auch? Oder
es gab noch eine 3.
Ja.
Das war auch eine Entwicklung, die 1954 fertig war.
Aber die basierten alle noch auf der ursprünglichen 1,
der Urkomet, genau. Ja. Also die Komet 3 war quasi die Blaupause für die 4. Und mit der 3, von der nur ein Exemplar gebaut wurde, hat man dann...
Nur eins.
Damit hat man Streckenerprobungsflüge durchgeführt. Aha. Also es gab zum Beispiel einen Rundum-die-Welt-Flug, in dem man geguckt hat, wie verhält sich die Komet 3 in einer Airline-ähnlichen Operation. Und man hat Verbrauchswerte ermittelt, man hat geguckt, wo kann man abgefertigt werden an den Flughäfen, wie erfolgt das, welche
Abläufe, und
Abläufe gibt es da und auch mit der Flugsicherung, wie wird das eingeplant. Ja. Man ist also einmal rund um den Globus geflogen und hat diese ganzen Parameter ermittelt und hatte dann darauf aufbauend dann eben genügend Material, dass man sagen konnte, 1958 im Herbst, wir starten jetzt nach New York von London aus.
Ja.
Und da war BOAC wieder vorne weg. Und,
das ist dann aber die vier, die dann
das
1958.
War die vier.
Ja, genau. Also die drei waren noch für Testzwecke.
Ja.
Und die vier war dann die Version,
genau,
die fehlerbereinigt war und dann auch nicht mehr diese Probleme mit den, also die fatalen Fehler mit den Haarrissen hatte.
Nein, die vier war ein absolut sicheres Flugzeug, was auch noch lange bis in die 80er Jahre eingesetzt wurde bei verschiedenen Airlines und auch beim Militär, beim britischen. Und da gab es auch verschiedene Versionen.
Das ist schon ganz ordentlich, ne? 58 auf den Markt gekommen und dann bis in die 80er Jahre.
Die letzte Airline, die sie einsetzte, war Dan Air London, britische Chartergesellschaft. Und die hat er alle aufgekauft, die auf dem Markt waren, auch die militärischen, und die zu Zivilflugzeugen umgebaut und flog also noch bis Anfang der 80er Jahre auch nach Deutschland. Also ich kenne sie selber noch aus Stuttgart.
Ja. Gut, aber das zeigt ja, dass es dann auch wirklich ein sicheres Flugzeug geworden ist. Ne?
Ja, genau.
Ohne diese tragische Serie, die es davor gegeben hat.
Ja.
Aber eben durch die Fehlerbereinigung ist es
genau.
ein sicheres Flugzeug geworden. Ne?
Absolut. Es war natürlich tragisch für die Firma de Havilland, die 1959, da sie so viel Geld verloren hatte im Comet-Projekt.
Ja. Die konnten sich dann nicht mehr retten.
Nein, die sind dann in Hawker Siddeley aufgegangen.
Ja.
Und Hawker Siddeley hat dann ab 1959 dann die Projekte von de Havilland fortgeführt.
Mhm. Ja, aber man sieht eben, dass die Technik, die wurde ja dann von Boeing zum Beispiel aufgegriffen und ist jetzt Standard.
Genau, also Boeing
hatte natürlich den Vorteil, dass sie dann diese Technik aufgreifen, also benutzen konnten und die Vorgeschichte, sie nicht belastet hat.
Genau, Boeing hat natürlich dann davon auch profitiert, dass sie ganz schnell ihre Flugzeuge auch nach dem Fail-Safe-Prinzip gebaut haben.
Ja.
Das, was ursprünglich auch nicht so vorgesehen war.
Ja.
Und jetzt ist es eben so, wenn Haarrisse entstehen, gibt es sogenannte Stopper, die konstruktiv eingebaut sind. Und diese Risse werden dann in einem sicheren Bereich aufgehalten.
Ja.
Und bei der nächsten Inspektion kann man dann das schadhafte Bauteil dann auswechseln.
Mhm.
Das ist dann in diesem Inspektionsprogramm dann festgelegt, was geprüft werden muss.
Die können dann nur bis zu diesem Stopp.
Genau, die können nur bis zu diesem Stopp und können nicht wie bei der Komet eben katastrophale Länge erreichen, sondern werden aufgehalten.
Mhm.
Und,
das sind eben diese Sachen, die man erst lernt, indem es passiert, ne? Traurigerweise.
Ja, ja, genau. Mhm. Was man natürlich auch noch erwähnen müsste, die Komet wurde ja auch militärisch weiterentwickelt in die Nimrod.
Mhm.
Die Nimrod war bis vor wenigen Jahren ein Transport- und Seeaufklärflugzeug der britischen Luftwaffe, das auf weltweit eingesetzt wurde in verschiedenen Versionen.
Und der habe ich noch nicht
gehört. Ja, die Nimrod war
aber Basis Komet 4 dann, ne?
Basis Komet 4C, genau. Mhm. Also die letzte gebaute Komet 4C wurde dann umgerüstet in eine Nimrod als Prototyp.
Ja.
Und war auf allen Kriegsschauplätzen für Jahrzehnte unterwegs, in denen Großbritannien beteiligt war. Und eben im Bereich der U-Boot oder Schiffsbekämpfung eingesetzt.
Ja, also ein zuverlässiges Flugzeug. Ne?
Ein zuverlässiges Flugzeug, also militärisch, zivil, beides. Ja.
Und was ist mit den schon gebauten Komet 1 bis 3 passiert?
Einige sind
nie wieder zum Einsatz gekommen.
Nein.
Die haben keine.
Ja, jein. Jein.
Mehr bekommen, oder?
Jein. Also es gibt eine Version 1XB, die kanadische Luftwaffe betrieben hat dann.
Ja.
diese Flugzeuge, sie hatte schon einen Comet 1 und die wurden dann umgebaut in diese sichere Version mit
FailSafe. Oder wurde dann
nachgerüstet. Ja. Auch andere Flugzeuge wurden weiter eingesetzt, die dann nicht mehr so hochfliegen durften, damit es da keinen Druckaufbau gab. Und, aber die kanadische Luftwaffe hatte die 1XB im Einsatz und das war auch für viele Jahre ein zuverlässiges Flugzeug.
Ja.
War übrigens die erste Komet, die über den Nordatlantik geflogen ist.
Ach so.
Und da sieht man also schon vor 1958, aber eben nicht zivil, sondern militärisch.
Ja.
Und die Kanadier haben Truppen verlegt mit diesem Flugzeug zwischen Kanada, Europa und zu anderen
Nationen. Als Truppentransporter.
Und Transporter von Generälen, also von hochgestellten Persönlichkeiten.
Na klar, ja.
Und das war also ein zuverlässiges Flugzeug. Und
sehr tragisch.
Ja.
Die Besteller, die das Flugzeug vorbestellt hatten, die waren dann natürlich weg, ne? Die Leute, die eben.
Die meisten, ja. Die meisten. Also,
die 1 bis 3. Also später war es in erster Linie in britischer Hand, das Flugzeug. Oder gab es auch internationale Airlines, die dann noch mit der 4 geflogen sind?
Also es gab internationale Kunden auch, aber es waren auch viele, die.
Pan Am war weg, ne?
Ja, Pan Am war weg. Ja. Also es gab viele Airlines, die in britischen Commonwealth of Nations angehörten, die dann auch die Comet bestellt hatten, weil das eben Staatsräson war.
Ja.
Das gab es auch. Und Aerolíneas Argentinas zum Beispiel hatte auch die Comet. Das war quasi ein Dankeschön oder ein Deal, wie man das auch nennen will, dafür, dass Argentinien im Zweiten Weltkrieg britische Soldaten aufgenommen hatte dort quasi also vor Nazi-Deutschland geschützt hat. Und dafür gab es dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Dankeschön die Comet.
Ach so.
Also solche Geschäfte gab es auch.
Das sind so Staatsdienst dann eigentlich.
Ja, genau. Also okay. Es waren verschiedene Gründe, warum Airlines die Comet flogen, also ausländische Airlines.
Ja.
Bei Pan Am war es
so. Freiwillig gekauft haben sie dann wenige, ne?
Ja, doch, auch natürlich.
Ja,
auch.
Okay.
Also Pan Am zum Beispiel ist weiterhin auch Comet-Kunde geblieben, allerdings nicht selber, wie man das ursprünglich einmal geplant hatte mit der Comet 3, sondern man hat die Comet 4 für die mexikanische Tochter Mexikaner gekauft.
Okay.
Und die wurde dort eingesetzt und es gibt also die Geschichte, dass Juan Tripp, der Pan Am-Gründer und damalige Präsident, gesagt hat, er will zweigleisig fahren, weil er auch der Boeing 707 nicht so richtig traute, ob das wirklich sich dann so entwickelt. Und deswegen hat er
eine Strategie, die immer noch gefahren wird, dass man nicht alles auf einen Hersteller setzt.
Richtig.
Klar.
Und so hat er dann gesagt, also wir kaufen jetzt für die Mexikaner offiziell die Comet, aber falls irgendwie der Bedarf besteht, dass wir sie selber einsetzen wollen, dann könnten wir das.
Ja.
Und so ist also dann
zumindest
die Comet in den Pan Am-Konzern gekommen, wenn auch nicht direkt in Pan Am-Farben.
Ja. Naja, gut, immerhin.
Ja, immerhin.
Ja.
Ja. Ja, es ist eine lange Geschichte, gibt viel zu erzählen.
Ja, es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Details, die wir außerdem noch erwähnen könnten, aber wir haben jetzt auch nicht den Anspruch, eine vollständige Historie abzuliefern.
Nein,
wir wollen einfach nur einen Überblick und die wichtigsten Fakten und Infos dazu mal erzählen.
Mhm. Ne? Ja, so ist es.
Okay.
Ja, dann vielen Dank
für die erste
echte Aero History Folge.
Ja, hat Spaß gemacht.
Genau, mir auch.
Hört gerne wieder zur nächsten Folge rein. Wir freuen uns.
Bleibt dabei.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.